Es ist die Verantwortung der Christen in dieser Stunde.
Laien haben für Benedikt den 16. eine besondere Sendung, hergeleitet aus Taufe und Firmung. Diese Sendung ist zunächst einmal allen Christen gemeinsam.
Zeuge für Jesus Christus sein bedeutet vor allem auch Zeuge für eine Weise des Lebens sein. In einer Welt voller Verwirrung müssen wir wieder Zeugnis geben von den Maßstäben, die Leben zu Leben machen.
Das ist es, was Laien tun sollen. Im täglichen Leben ihren Mann und ihre Frau stehen.
Die Verkündigung der Frohbotschaft an Millionen von Mitbürgern, die Christus und seine Kirche noch nicht kennen. Die Katechese für Kinder und Erwachsene in unseren Pfarrgemeinden. Die karitativen Dienste, die Mitarbeit sowie das gesellschaftliche Engagement für einen umfassenden Schutz des menschlichen Lebens, für die soziale Gerechtigkeit und in christlichen Kulturinitiativen.
Ethische Fragen, Lebensschutz, Jugendarbeit. Die Männer und Frauen aus dem Volk sollen nicht schweigen.
Wie wichtig die aktive Mitarbeit der Laien für das Leben der Kirche ist, erfahren wir in unserer säkularen Kultur immer mehr. All den Laien, die die Kirche aus der Kraft der Taufe heraus lebendig mittragen, möchte ich daher wirklich von ganzem Herzen danken. Gerade weil das aktive Zeugnis der Laien so wichtig ist, ist auch wichtig, dass die spezifischen Sendungsprofile nicht vermischt werden.
Da ist es also wieder, salopp gesagt, dass Schuster, bleib bei deinen Leisten. Laien haben die eine Aufgabe, Priester die andere. Doch Benedikt gibt zu, weiß das auch aus unzähligen Zuschriften, die er schon in seinem in dieser Hinsicht wohl undankbaren Posten als Chef der Glaubenskongregation erhalten hat. Das Thema Laien ist in Deutschland emotional belastet. Umso nüchterner schärft er den deutschen Oberhirten ein.
Die Predigt in der Heiligen Messe ist ein an das Weiheamt gebundener Auftrag. Und wenn eine ausreichende Zahl von Priestern und Diakonen anwesend ist, steht ihnen die Ausspendung der Heiligen Kommunion zu. Nur das Sakrament der Weihe befähigt den Empfänger in persona Christi zu sprechen und zu handeln. Dies, verehrte und liebe Mitbrüder, gilt es, mit aller Geduld und Lehrweisheit immer wieder einzuschärfen und daraus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.
Davon, dass Laien in der katholischen Kirche zu kurz kommen, will Benedikt der 16. nichts wissen. Das macht er auch den deutschen Bischöfen unmissverständlich klar.
Wenn manchmal gesagt wird, die Laien könnten sich in der Kirche nicht genug einbringen, so liegt eine verengende Fixierung auf die Mitarbeit in kirchlichen Leitungsgremien, auf hauptamtliche Stellen, in kirchlich finanzierten Strukturen oder auf die Ausübung bestimmter liturgischer Funktionen zugrunde.
All das ist Benedikt wichtig. Aber eine Verengung auf Leitungs- und Liturgiefunktion hält er für eine falsche Verkürzung. Das Laienapostolat ist für ihn ein weites Feld, offen und dringend notwendig.
An Aufgaben für engagierte katholische Laien fehlt es fürwahr nicht. Aber vielleicht mangelt uns heute manchmal der missionarische Geist, die Kreativität und der Mut, um auch neue Pfade zu beschreiten.
Wohin diese Pfade führen, wagt wohl auch der Papst selbst jetzt noch nicht zu sagen. Die deutschen Bischöfe, die deutschen Laien erst recht, werden darüber unterschiedlicher Ansicht sein. Aber, das hat Benedikt in seinen ersten Amtsjahren gezeigt, er wird wohl zu gegebener Zeit reagieren. Denken wir an die Kabinettssitzung zum Fall Milingo und die Überlegungen zur Zölibatsverpflichtung oder auch an politisch brisante Eisen wie den China-Gipfel im Vatikan. Nüchtern gesagt, in puncto Laien hat sich nichts verändert. Aber das war auch nicht zu erwarten. Am Beispiel der Priesterweihe für Frauen erklärte Benedikt warum. Hier ein Ausschnitt aus dem Fernsehinterview vor der Bayernreise.
Sie wissen, dass wir uns durch den Glauben, durch die Konstitution des Apostelkollegiums dazu bestimmt fühlen und nicht ermächtigt fühlen, Frauen die Priesterweihe zu erteilen. Aber man sollte auch nicht meinen, in der Kirche ist nur jemand etwas, der ein Priester ist.
Benedikt verweist gerne auf die Kirchengeschichte.
Von den Schwestern der Kirchenväter angefangen bis ins Mittelalter, wo große Frauen eine sehr bestimmende Rolle ausgeübt haben. Und in die Neuzeit herein denken wir an Hildegard von Bingen, die kraftvoll protestiert hat gegen Bischöfe und Papst, an Katharina von Siena und Birgitta von Schweden. So in die Neuzeit herein müssen die Frauen sozusagen und müssen wir auch immer wieder mit ihnen zusammen den richtigen Platz für sie suchen.
In den Kongregationen seien sie sehr gegenwärtig, meint der Papst. Ohne jetzt den Personalplan und die konkrete Aufgabenverteilung zu kennen, sei gesagt, im Vatikan sind 15% der Angestellten Frauen. Was für den Papst vor allem gegen das Frauenpriestertum spricht, ist das Kirchenrecht.
Jurisdiktion, also die Möglichkeit rechtlich bindender Entscheidungen, ist nach dem Kirchenrecht an Weihe gebunden. Insofern gibt es da dann auch wieder Grenzen. Aber ich glaube, die Frauen selber werden mit ihrem Schwung und ihrer Kraft, mit ihrem Übergewicht sozusagen, würde ich sagen, an geistlicher Potenz, sich ihren Platz zu verschaffen wissen. Und wir wollten versuchen, auf Gott zu hören, dass wir den auch nicht behindern, sondern uns freuen, dass das Weibliche in der Kirche, wie es sich gehört, von der Mutter Gottes und von Maria Magdalena an seine kraftvolle Stelle erhält.
Und was sagen die Laien zu Benedikts Ideen? Wir haben uns auf der Straße umgehört.
Ich bin begeistert von der Person. Ich bin begeistert von seiner Theologie.
Also, wir sind eigentlich wieder erfreut, dass ein deutscher Papst wieder im Amt ist.
Er gefällt mir sehr gut, ist sehr sympathisch.
Ich bin nicht katholisch und dieser Papst hat mir mehr Verständnis eigentlich gegeben.
Ja, wir finden es wunderbar, dass er unser Papst ist.
Das ist eine große Hilfe für die Kirche. Ich finde, dass gerade jetzt zu dieser Zeit Papst wurde, ist genau die richtige Wahl gewesen.
Ja, ich bin glücklich, dass wir so einen großartigen Philosophen und so einen wunderbaren Menschen und großen Pastor Bonus und dann ich als Musiker freue mich noch, dass er die Musik liebt, die großartige Musik. Wichtig ist, dass er ein großartiger Priester ist.
Also für mich ist die Tatsache, dass er Deutscher ist, schon etwas, was mir Freude macht. Dieser Papst ist nicht nur ein Konservativer, er ist wirklich ein Weltoffener, der vielleicht nicht die Antworten für jedermann hat. Aber jedermann stellt sich ja auch nicht dieselben Fragen, auch nicht dieselben religiösen Fragen.
Vielleicht ist man geneigt, genauer hinzuhören. Und eben weil man schon weiß, dass sich nichts geändert hat, die liebevollen Ermunterungen einfach besser herauszuhören. So wie bei der Münchner Vesper im Liebfrauendom.
Liebe Eltern, ich möchte euch herzlich einladen, euren Kindern Glauben zu helfen und sie auf ihrem Weg zur Kommunion, der weitergeht nach der ersten Kommunion, auf ihrem Weg zu Jesus und mit Jesus zu begleiten. Bitte, geht mit euren Kindern in die Kirche zur sonntäglichen Eucharistiefeier. Ihr werdet sehen, das ist keine verlorene Zeit. Das hält die Familie richtig zusammen und gibt ihr ihren Mittelpunkt. Der Sonntag wird schöner, die ganze Woche wird schöner, wenn ihr gemeinsam den Gottesdienst besucht. Und bitte, betet auch zu Hause miteinander, beim Essen, vor dem Schlafengehen. Das Beten führt uns nicht nur zu Gott, sondern auch zueinander. Es ist eine Kraft des Friedens und der Freude. Das Leben in der Familie wird festlicher und größer, wenn Gott dabei ist und seine Nähe im Gebet erlebt wird. Mein Wunsch ist es, dass alle meine Landsleute in Bayern und in Deutschland insgesamt sich aktiv an der Weitergabe der grundlegenden Werte des christlichen Glaubens an die Bürger von morgen beteiligen, der uns alle trägt und der nicht abgrenzt, sondern eröffnet und die Menschen aus den verschiedenen Völkern, Kulturen und Religionen zueinander bringt.
Und mit diesem Wunsch Benedikts sind wir beim nächsten Thema. Religionen zueinander bringen. Für Benedikt heißt das zunächst einmal Konfessionen zueinander bringen. Sein ökumenisches Credo:
Damit die Welt glaube, müssen wir eins sein. Der Ernst dieses Auftrags muss unseren Dialog beseelen.
Benedikt XVI. Will ein Ökumene-Papst sein. Von lutherischer Seite wird ihm mitunter Einseitigkeit vorgeworfen, orthodoxen Freundlichkeit. Doch sein Anliegen ist schlicht die Einheit. Das sagt er als Deutscher.
Da ich ja selber aus diesem Land komme, weiß ich um die Tragik, welche die Glaubensspaltung über viele Menschen und über viele Familien gebracht hat. Auch deshalb habe ich gleich nach meiner Wahl zum Bischof von Rom als Nachfolger des Apostels Petrus den festen Vorsatz geäußert, die Wiedererlangung der vollen und sichtbaren Einheit der Christen zu einer Priorität meines Pontifikats zu erheben.
Der Papst und die deutsche Ökumene. Hier sind zwei Ereignisse wichtig. Das Treffen in Köln während des Weltjugendtags 2005 und die Vesper im Regensburger Dom im September 2006. Am ökumenischen Schaffen als solches lässt Benedikt XVI. Keinen Zweifel. Im Gegenteil. Betont sogar, dass sich die christlichen Gemeinschaften gegenseitig bereichern können.
Ich weiß sehr wohl, dass viele Christen in Deutschland und nicht nur hier sich weitere konkrete Schritte der Annäherung erwarten und auch ich erwarte sie. In der Tat, es ist das Gebot des Herrn, aber auch ein Gebot der Stunde, den Dialog auf allen Ebenen des kirchlichen Lebens entschieden weiterzuführen. Das muss, darüber sind wir uns ja einig, in Wahrhaftigkeit und Realismus geschehen, mit Geduld und Ausdauer, in Treue zur Stimme des eigenen Gewissens, im Wissen, dass es der Herr ist, der dann die Einheit gibt, dass wir sie nicht machen, er gibt sie, aber dass wir ihm entgegengehen müssen.
Was Benedikt XVI. Nicht vorgibt, wie der Dialog verlaufen soll. Da bleibt er seiner Linie treu und überlässt die Einzelfragen denen, die je nach Ebene dafür zuständig sind. Den Theologen, den Bischöfen, den Pfarrern, den aktiven Laien vor Ort. Gemeinsame Aufgabe der Christen, gemeinsam Zeugnis geben. Das Thema gibt der Papst vor. Die aktuellen gesellschaftlichen Fragen, Friedensengagement, die Caritas, den Einsatz für das Leben.
Unsere Spaltungen stehen im Kontrast zum Willen Jesu und machen uns vor den Menschen unglaubwürdig. Ich denke, dass wir uns darum mit ganz neuer Energie und Anstrengung mühen sollten, in diesen großen ethischen Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam Zeugnis zu geben.
Die deutsche Kanzlerin gibt ihrem Landsmann recht. Nach dem Gespräch mit ihm in der Münchner Residenz sagte Angela Merkel:
Ich persönlich habe noch einmal zum Ausdruck gebracht, dass ich angesichts der vielen, die auch dem christlichen Glauben nicht mehr verbunden sind, glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Wege der Ökumene finden, ohne das Trennende unter den Tisch zu kehren.
Einheit ist nicht gleich Verschmelzung. Benedikt selbst sagt, er ist gegen einen Rückkehrökumenismus. Hält nichts davon, eigene Überzeugungen, die eigene Geschichte zu verleugnen. Bei allem Willen zum Miteinander und der Absage an Streit, falsche Kompromisse sind mit dem Papst nicht zu machen. Alle Aktionen gründeten im Gebet.
Wer Gott ist, wissen wir durch Jesus Christus, den Einzigen, der Gott ist. In die Berührung mit Gott kommen wir durch ihn. In der Zeit der multireligiösen Begegnungen sind wir leicht versucht, dieses zentrale Bekenntnis etwas abzuschwächen oder gar zu verstecken. Aber damit dienen wir der Begegnung nicht und nicht dem Dialog. Damit machen wir Gott nur unzugänglicher für die anderen und für uns selbst. Es ist wichtig, dass wir unser Gottesbild ganz und nicht nur fragmentiert zur Sprache bringen.
Das hatte Benedikt schon in der ersten Predigt an die Kardinäle am Tag nach seiner Wahl betont. Es ist auch die Linie des päpstlichen Einheitsrats unter Kardinal Walter Kasper. Wer mit den anderen sprechen will, muss sich zunächst seiner eigenen Position bewusst sein. Aber alle Christen könne man, so der Papst, an einem Bekenntnis erkennen. Gott ist in Jesus Mensch geworden.
In diesem gemeinsamen Bekenntnis und in dieser gemeinsamen Aufgabe gibt es keine Trennung zwischen uns.
Im Gegenteil, so der Papst, der gemeinsame Grund müsse immer stärker werden. Seine Kritiker vermissten nach der ökumenischen Vesper die noch am Flughafen in München angekündigten konkreten Schritte. Dazu der vatikanische Ökumeneminister.
Ich sehe sie im Nachhinein positiv, und zwar deshalb, weil der Papst auf den entscheidenden Punkt hingewiesen hat. Er hat ich sage es mit meinen eigenen Worten gesagt, Aktionen und alle auch Einzelfortschritte nützen nichts, wenn sozusagen das Zentrum, die Grundlage des Glaubens wegbricht. Und das ist ja ein Phänomen, das wir in Deutschland, auch in anderen westlichen Ländern zuteil haben. Wir haben bisher gesagt, ja, über Jesus Christus und viele Dinge ist eine große Einheit da, auf der wir aufbauen können. Aber die zerbröselt ja immer mehr. Und da hat der Papst, was wir dann nachher einen Fundamentalökumenismus genannt haben, vorgeschlagen, dass wir uns gemeinsam bemühen, das, was uns eigentlich eint, wieder bewusster zu machen und zu stärken. Denn alle Diskussionen über Rechtfertigungslehre hängt in der Luft, wenn wir nicht mehr wissen, wer Gott ist. Und ich denke, das war ein ganz wesentlicher Anstoß, den der Papst in dieser Hinsicht uns gegeben hat in dieser ökumenischen Feier, die übrigens sehr, sehr gut verlaufen ist. Auch die Worte des evangelischen Landesbischofs Friedrich waren ja ganz auf Konsens und Versöhnung abgestimmt. Es war ein wirklich ein schöner und ein würdiger Gottesdienst, an den ich mich gerne erinnere.
Sind konkrete Schritte denn überhaupt noch möglich, jetzt wo es um die Frage des Amtes oder der Verfasstheit der Kirche geht? Schließlich ist im Vatikan wie in Deutschland von Windstille die Rede. Im Gegensatz zur Großwetterlage eher von einer Erkaltung der Atmosphäre. Der bayerische Landesbischof Johannes Friedrich ist skeptisch.
Ich denke, die lehrmäßigen Differenzen werden wir nicht schnell überbrücken. Alles, was leicht ging und gut ging, haben wir geschafft. Das, was jetzt noch folgt, ist ausgesprochen schwierig. Und da brauchen wir viel, viel Zeit, viel Geduld, viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte.
Was er sich wünscht, sind Zeichen. Auch in der Öffentlichkeit.
Und ich denke, man muss genau hinsehen, um die kleinen ökumenischen Zeichen zu merken und zu sehen, die er immer wieder gegeben hat.
Friedrich bleibt realistisch, bei allem Vertrauen, das er in seinen Landsmann auf dem Stuhl Petri setzt.
Ich denke nicht, dass wir eine revolutionäre Veränderung hier erleben werden.
Was er an ihm schätzt? Dass er ein hervorragender Theologe ist.
Ein ganz ernsthafter Theologe, der keine ökumenischen Schummeleien dulden wird, sondern der Ökumene will, aber der sagt, es darf nicht auf Kosten der Wahrheit gehen. Und da kann ich ihm nur recht geben.
Zustimmung auch von Bundeskanzlerin Merkel. Protestantisch gebildet, theologisch sozusagen erblich vorbelastet.
Wir müssen gerade auch im Dialog mit den Kulturen die Frage unseres eigenen Selbstverständnisses der Christenheit auch immer wieder deutlich werden lassen.
Bleiben wir noch kurz bei der Bayernreise Benedikts. Von der erhofft sich der bayerische Landesbischof Johannes Friedrich nämlich mehr.
Ich hoffe, dass die starke mediale Präsenz nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern dass doch vielleicht auch durch die sehr Christus-zentrierten Ansprachen des Papstes, wie sie alle waren, und in dem Sinne waren sie jetzt, ist als höchstes Lob, was ich sagen kann, sehr gut evangelisch, dass da etwas bei den Menschen angekommen ist, und zwar nicht bei den Katholiken, sondern auch bei evangelisch, dass das auch bei den Nicht-Katholiken seine Wirkung haben wird.